Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Die Corona-Pandemie hat die Erinnerung an Seuchen früherer Zeiten wachgerufen. Und die Geschichten dieser alten Seuchen, vor allem der Pest, gibt heute neu zu denken. In Wittenberg kann man das jetzt in einer ganz eindrucksvollen Ausstellung im Lutherhaus erleben und nachvollziehen. Und ich spreche heute mit Stefan Rhein, dem Direktor der Luther-Gedenkstätten und dem Hausherrn hier, über eine große Pestausstellung, die wie lange noch zu sehen ist, lieber Stefan Rhein?
Also sie ist bis 20. Februar nächsten Jahres zu sehen. Wir zeigen sie 6 Monate lang. Ist ja auch ein Thema, was auch reizvoll ist. Viele Menschen kommen und setzen sich mit diesem Thema und gleichzeitig auch mit ihrer Gegenwart auseinander.
Ja, also ich freue mich, dass das klappt. Wir machen so einen kleinen Ausstellungsbesuch, aber wir gehen nicht durch die Ausstellung, weil das stört die anderen Leute, sondern wir sitzen hier in einem Archivraum des Lutherhauses und gucken uns einfach mal das Thema an, gehen auch vielleicht ein paar Exponate ein. Da schaue ich nochmal, dass wir ein paar Bilder auf Instagram parallel schalten, damit man das auch ansehen kann. Die Pest ist ja plötzlich, ist ja eigentlich ein Thema, das Menschen eigentlich durchgängig fasziniert, immer wieder. Und jetzt nur nach Corona oder mit Corona ganz besonders.
Ich wünsche die Pest an den Hals. Oder das stinkt hier wie die Pest. Die Pest hat wirklich auch unsere Alltagssprache beeinflusst. Also wir leben und lebten mit der Pest. Man hat ja die ersten Gräber mit Pestkranken entdeckt. Das sind Beerdigungen vor 5000 vor Christus. So lang bekleidet uns schon die Pest.
Und wo waren die Gräber?
Das ist in Schweden und in Litauen sind die frühesten Funde gemacht worden. Aber es gibt auch noch im 20. Jahrhundert Pestfälle. Übrigens auch in den USA ist jemand über eine Ratte mit einem Rasenmäher. Und diese Ratte war infiziert und dann ist auch die Dame des Hauses infiziert worden. Aber auf Madagaskar gab es noch Pestfälle. Also die Pest begleitet die Menschheit und natürlich immer wieder mit Schwerpunkten. Also man spricht von 3 Pandemien.
3 großen Wellen.
3 großen Wellen, genau. Die erste war unter Justinian, so heißt sie ja dann auch, die justinianische Pestpandemie. Das ist dann also 8. bis 5. Jahrhundert vor Christus. Und dann kommt natürlich die ganz, ganz große Welle, der schwarze Tod. Daher kommt dann auch der Ausdruck im Mittelalter. Um 1350, aber die geht länger, als man denkt.
Ja, wie lange geht sie denn?
Also sie geht eigentlich bis ins 18. Jahrhundert. Und für uns ist das Spannende gewesen, dass natürlich auch das 16. Jahrhundert sehr stark davon geprägt war. Man geht ja davon aus, es sind vielleicht 25 Millionen Menschen, also wahrscheinlich 1/4 der Bevölkerung Europas sind gestorben. Und das hat natürlich auch Wittenberg nicht außen vor gelassen. Das ist zum Beispiel ein Schwerpunkt unserer Ausstellung. Aber vielleicht noch kurz in die 3. Pandemie. Es geht nämlich dann weiter. Es geht dann noch um 1900, vor allem dann in Asien, Hongkong. Und da ist dann auch der Pesterreger endlich gefunden worden im Jahr 1894. Also so lange hat man auf Hilfe warten müssen. Und in den 1940er Jahren gab es dann auch die ersten Heilmittel dagegen. Also die Menschheit lebt über Jahrtausende mit der Pest.
Nun gibt es diese große Ausstellung, die habt ihr euch nicht ausgedacht alleine. Und du bist jetzt auch nicht Kurator, sondern bist jetzt auch mitverantwortlich natürlich, aber auch Mitbesuchender und Mitlernender. Eine Riesenausstellung, der Katalog über 700 Seiten, 300 Exponate. Wie das so ist, eine schöne Kooperation. Vielleicht magst du einmal kurz was zu der Kooperation erzählen, weil das interessant ist für den nichtsahnenden Ausstellungsbesucher. Und dann hätte ich natürlich die Frage, was bedeutet das aber, wenn man so eine nicht Wanderausstellung, aber doch Kooperationsausstellung dann in Wittenberg darstellt.
Also in der Tat, die Grundlage der Ausstellung hat das Archäologische Museum in Herne erarbeitet. Deswegen ist natürlich auch der archäologische Teil, auch der, sagen wir, der früh- und vorgeschichtliche Teil so wichtig. Wir denken immer nur ans Mittelalter, wenn wir auch Pestbücher lesen. Das ist natürlich der schwarze Tod, der Europa überfallen hat. Aber das ist eben schon ein Menschheitstrauma seit Steinzeitzeiten. Und das haben die Kollegen in Herne wirklich in eindrucksvoller Weise aufgearbeitet, diese frühe Zeit der Pandemie. Aber sie haben den Bogen bis in die Gegenwart geschlagen. Und das war natürlich für uns eine wunderbare Vorlage. Dann noch ein besonderes Kapitel zur Reformationszeit und zu Wittenberg, quasi eine lokal- und zeitliche Fokus haben wir noch in diese Ausstellung hineingelegt. Also den großen Rahmen bildet die Ausstellung aus Herne. Und wir haben uns dann auch konzentriert auf Wittenberg und die Reformationszeit.
Wenn ich aber recht sehe oder mir das vorstelle mit den sozusagen Arbeitszeiten und dem, ist diese Grundausstellung aus Herne nicht in Corona-Zeiten oder mit Blick auf Corona entstanden, oder doch?
Nee, das ist das Spannende. Also die Kollegen sind von Corona quasi überrascht worden. Also das hat noch gar keinen Bezug auch zu Corona, sondern die hatten ein ganz wissenschaftliches Interesse. Also wann ist Pest entstanden? Wie kann man das quasi auch archäogenetisch, wie das die Archäologen sagen, wie kann man was für Recherchemethoden, Untersuchungsmethoden gibt es an den Skeletten? Wo gibt es die Funde? Gibt es Häufungen? Aber natürlich, welche Strategien gibt es dann auch im Lauf der Jahrhunderte? Ja, und dann kam Corona, also eine Ausstellung über die Pandemie wurde von der Pandemie gestoppt und sie mussten schließen, hatten aber noch einige Wochen Zeit, das doch auch noch zu präsentieren. Und es ist wirklich so eine tolle Ausstellung, dass es sich lohnt, nicht nur hier in Wittenberg mit dem Fokus Reformation, sondern es ist ja auch in Nimwegen. Die haben mehr den archäologischen Teil noch übernommen. Also es ist wirklich ein spannendes Projekt, wirklich sehr durchdacht durch tiefgehende Forschungen auf einen neuen festen Stand gesetzt. Der Katalog ist wirklich heute ein Standardkatalog. Es gibt nichts Ausführlicheres, nichts wirklich auch mit wunderbaren Illustrationen. Also die Kooperation hat einfach nur Spaß gemacht.
Ja, und ich fand es eben so augenfällig, deshalb frage ich, weil es eben jetzt nicht so ein schnell gestrickter Bestseller, die Geschichte der Pest, sowas hat es ja jetzt auf dem Buchmarkt auch ein paar Mal gegeben, ist ja auch in Ordnung, hat sich gut verkauft, aber das wirkte so unfassbar solide und tiefenrecherchiert, dass ich dachte, das muss ganz andere Zeitläufe gehabt haben. Und dann ist es tatsächlich ja nicht nur das einzige Projekt, aber es gibt so ein paar, die plötzlich dann durch Corona, jetzt nicht Corona-Gewinnler geworden, aber plötzlich kriegt das Thema, von dem man sagt, das ist ja ein historisches Thema, archäologisch, kriegt das plötzlich eine Wucht und man geht durch diese Ausstellung oder blättert durch diesen Katalog und bei jeder zweiten Seite kommen einem irgendwelche Gegenwartsassoziationen.
Das war natürlich dann für uns das Spannende. Ja, wir haben unser Projekt dann schon in Corona-Zeiten konzipiert. Und das ist natürlich noch eine zusätzliche Ebene, die wir eingebracht haben. Also welche Assoziationen hat man gerade zu dieser Corona-Zeit? Und das ist auch für die Besucher und Besucherinnen natürlich fast frappierend. Ja, also da geht es über die Jahrhunderte hinweg, ist das wirklich ein Gespräch über ein Menschheitstrauma, was ja auch ein Trauma unserer Gegenwart geworden ist. Wie gehe ich mit so einer Pandemie um? Und da haben wir so eine Spiegelebene noch mit eingezogen, wo man sieht, das ist eigentlich so viel anders nicht. Ja. Es ist also von daher auch eine mentalitätsgeschichtliche Ausstellung, die zeigt, dass Menschen in ihren Ängsten und in ihren Strategien doch über die Jahrhunderte sehr ähnlich reagieren.
Hm. Gibt es für dich jetzt mal ganz persönlich, unabhängig von allen möglichen wissenschaftlichen oder beruflichen Beziehungen zu dieser Ausstellung, so ein Ding, ein Exponat, ein Thema, das dich besonders angesprochen hat?
Also was mich umgehauen hat, ist, also ich denke, jeder erinnert sich noch an die Bilder von Bergamo, ja, wie nachts die Militärfahrzeuge die Särge aus der Stadt transportieren, damit sie anderswo beerdigt werden, untergebracht werden oder eingeäschert werden. Also es musste in der Nacht geschehen. Und wenn nicht zufällig einer von seinem Balkon Bilder geschossen hätte, dann wäre das in der Tat völlig unbekannt geblieben und war dann ja doch ein großer Schock. Ja, und wie hat man es im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit gemacht? Auch da sollte das geheim ablaufen. Da waren natürlich die Mittel nicht ganz so ausgefeilt. Man hat einfach Stoffreste um die Räder gewickelt, dass man es auf keinen Fall hört, wenn die Leichenwagen über das Kopfsteinpflaster fahren. Es musste ruhig sein, es musste geheim bleiben, es durfte auf keinen Fall bekannt werden, um keine Panik zu erzeugen. Also wie kann man Angst in der Bevölkerung vermeiden? Das fand ich ziemlich frappierend, ja, also so, und wie einfaches Mittel halt einfach Stoff um die Räder und dann soll der Karren möglichst leise fahren. Das ist also zum Beispiel eines, und was mich auch fasziniert hat, ich bin Enkel eines Bierbrauers und ich weiß aus meiner Familie, wie schwierig es derzeit ist, Bier zu verkaufen, ja, also der Flasche kann man es gut verkaufen, aber es fehlen die Volksfeste, es fehlen die Vereinsfeste. Es fehlt wirklich so viel an Gelegenheit, Bier zu trinken. Und da gibt es ein Zitat aus Wittenberg, was mir immer wirklich sehr fasziniert hat. Das kommt aus dem Jahr 1527 und ich höre da manchmal fast meinen Onkel. Also der jammert, die Brauereien haben volle Keller, die es trinken sollen. Die Studenten oder die Handwerksgesellen sind weg. Auch gibt es keine Märkte. Wer will unser Bier trinken? Also die Verzweiflung des Jahres 1527 ist auch die Verzweiflung des Jahres 2020 und 2021. Die Pest, die Pandemie, Corona beeinflusst eben doch extrem stark auch das Wirtschaftsleben. Und ja, es geht auch an die Existenz derer, eben die von solchen Festen leben müssen. Und das war im Jahr 1527 nicht anders als jetzt.
Was ich interessant finde, eben an der Ausstellung überhaupt an dem Thema, dass es eben wirklich von Anfang an wirklich ein Weltphänomen ist. Also es ist einer der ersten Formen im Grunde von Globalisierung, ist ja die Pest. Und das dann in drei so langen Wellen bis eben hin, ja, in fast in die Zeitgeschichte. Und dann gibt es eben sehr interessante sozusagen Hauptaspekte. Einmal natürlich das Medizinische. Natürlich das ganz Wirtschaftliche, Politische kommt mit dazu, die Religion,
ja,
das Erleben und auch sehr interessant die Erinnerung. Also wir erleben das ja auch, wir haben die Medizin, wir haben alle möglichen Auswirkungen in Politik und Wirtschaft. Ich frage mich als Theologe, wie gehen wir religiös damit um? Viele sind schon seit längerem im Gespräch darüber, wie wir das eigentlich erleben, was wir erleben. Wie wir Corona erinnern, ist noch völlig offen. Das weiß ich noch nicht, das lasse ich mal außen vor. Das Erste, was mich wirklich noch mal frappiert hat, ist diese Begegnung mit der Tatsache, dass man früher gar nichts wusste. Also das ist jetzt ein bisschen naiv gesagt, aber man steht vor einer unfassbaren Todesgefahr weltweit. Ein Viertel der Bevölkerung in einer Welle ja gestorben. Es gibt keine Art von Wissenschaft. Es gibt keine Art von Medizin nach unserem heutigen Verständnis. So, es gibt es natürlich. Ja. Aber nichts wissen und nichts tun zu können, das hat mich nochmal wirklich so frappiert.
Also in der Tat, Pest war auch global, übrigens auch durch Handel. Also die große Pestwelle 1346 soll ja auf der Krim entstanden sein. Und dann waren es natürlich Handelsreisende, die sie mitgebracht haben. Das ahnte man schon. Der heilige Rochus, der Pestheilige, war auch ein Pilger. Der ist immer mit der Jakobsmuschel dargestellt worden. Also man spürte schon, es kommt irgendwie von außen. Es hat was mit Handeln, mit Fremden zu tun. Aber man war in der Tat ausgeliefert. Und zwar ständig ausgeliefert. Man muss sich so mal vorstellen, in Wittenberg im 16. Jahrhundert gab es 12-mal die Pest. Also nun ist es immer schwierig, was heißt Pest?
Ist es derselbe Erreger?
Eben, ist es derselbe Erreger? Ist es nicht auch Cholera? Ist es nicht der englische Schweiß? Also das ist relativ kompliziert, was Pestis auf Latein oder Pestilenz auf Deutsch, was das so im Einzelnen bedeutet. Aber in der Tat, die Leute oder die Menschen damals waren ausgeliefert. Ja, es gab letztendlich kein Heilmittel. Und deswegen gibt es so ganz unterschiedliche Strategien, damit umzugehen. Klar, es gibt die religiöse Strategie, also es gibt Heiligenanrufung für die Protestanten.
Da kommen wir gleich nochmal drauf.
Die haben das nicht.
Nee, aber bei den Heiligen ist es der heilige Rochus wahrscheinlich?
Genau, oder? Heilige Rochus und der heilige Sebastian, das sind die beiden, an die man sich wendet. Für die Protestanten bleibt dann nur noch Christus.
Genau.
Soll auch helfen.
Ja.
Aber es gibt natürlich, du hast auch angesprochen, wie waren denn die medizinischen Strategien? Ja, das war natürlich, man hatte schon auch Heilmittel, dachte sie, dass sie auch wirken. Es ist ja ganz schwierig, wie stellt man sich überhaupt das Entstehen der Pest vor? Man wusste nicht, dass sie von der Ratte über den Floh auf den Menschen übertragen wird. Das war nicht klar. Man dachte, Es kommt durch vergiftete Luft, dass wir heute verpestete Luft auch immer noch als Ausdruck haben, kommt daher. Man dachte, das sind einfach Dämpfe, die aus der Erde kommen, vielleicht auch nach Erdbeben. Also die Pest war in der Luft. Also wie kann man sich jetzt schützen? Also zum Beispiel war man der Überzeugung, dass die Luft oder der Wind, der von Norden kommt, gesünder ist als die anderen. Also Fenster, die anderen Fenster schließen, Nordfenster öffnen. Dann dachte man, man räuchert die Luft. Also man hat dann Essig über einen heißen Ziegelstein, den hat man in sein Zimmer gesetzt und dann sollte die Luft dadurch gereinigt werden. Luther hat zum Beispiel, wenn er zu Pestkranken ging, seinen Mantel ausgeräuchert. Also auch das war ein Mittel. Oder man hat so kleine Riechkapselchen gehabt. Ja, da hat man so Wohlessenzen reingetan. Also man musste unbedingt die Luft reinhalten. Das war ein Mittel. Dann gab es natürlich Pestheilkräuter. Da hat sich übrigens auch Melanchthon versucht.
Mit Ingwer, glaube ich.
Ja, mit Ingwer und also Knoblauch war zum Beispiel auch ganz. Man hat diese Pestrezepte, ich meine, die sind natürlich schon auch entzündungshemmend, auch purgierend, also dass man es ausscheidet. Aber letztendlich waren sie natürlich, brachten sie nichts. Ja, aber man hat versucht, auf ganz unterschiedliche Weise mit der Krankheit umzugehen. Wichtigste waren wahrscheinlich die obrigkeitlichen Maßnahmen. Ja, also
Quarantäne,
genau. Das war
also das Interessante ist, das Erste ist ja so, darüber kann man lächeln, weil das von heute aus Unsinn ist, aber es sind natürlich eigentlich sinnvolle Versinnbildlichungen. Also man weiß nichts, also macht man sich ein Bild und dieses Bild wird dann sozusagen symbolisch bearbeitet, sodass man auch irgendwie eine Handlungsmacht wieder hat und irgendwas tut. Bei Corona ist ja gerade die Luft tatsächlich das Thema, also, und das Lüften.
So
und das ist also bei uns eigentlich eher das Thema, da aber nicht. Was man aber irgendwie dann doch schon wusste, ist, Quarantäne funktioniert.
Genau, also man hatte offensichtlich schon ein Konzept von Ansteckung. Also wie die Krankheit entsteht, das wusste man nicht. Aber dass sie ansteckend ist. Und man glaubt, es eben durch die Luft geht Ansteckung. Aber man ahnte auch, dass es durch Berührung ist. Also zum Beispiel war klar, was von einem Pestkranken, wenn da noch das Bett übrig war oder Kleidung, dann hat man sie verbrannt. Ja, weil man hatte schon auch diese Form von körperlicher Ansteckung. Aber man sollte Abstand halten. Das war ganz wichtig. Also man hat dann die Häuser von Pestkranken zum Teil geschlossen. Also man hat sie dann verriegelt, hat zwei Kreuze, Pestkreuz, darüber gemalt, damit klar war, okay, aufpassen, da wohnt ein Pestkranker. Oder man hat extra Pestlazarette eingerichtet, ja, die natürlich auch, also quasi Isolierstationen hat man gemacht. Ja. Man hat extra Pestärzte eingestellt, auch Beerdigungen, auch das haben wir ja bei Corona auch. Alle sind in einen desinfizierenden Sack eingeschlossen worden und dann beerdigt worden. Damals hat man es mit Stangen gemacht. Man hat dann die Leichen...
Lange Stangen sind
genau, und damit schob man die Leichen ins Grab. Da gibt es übrigens auch ein ich finde, ganz erschütterndes Zitat aus dem Wittenberg des Jahres 1527. Also wo das schreibt auch der, das ist also der Stadtschreiber, dass wie viel das Sterben greift immer weiter um sich. Dann schreibt er, alle Toten dieser Woche kann ich nicht nennen. Aber der Totengräber hat auf die alte Frau Schliebner mit einem Stecken oder einer Krücke so lange geschlagen, bis sie ins Grab gefallen ist. Alle fünf Leichen sind im Grab beieinander gestanden. Es war zum Erbarmen. Ich habe es selber gesehen. Also eine Beerdigung unter Pestbedingungen im Jahr 1527 in Wittenberg, das war unwürdig, unmenschlich. Alle hatten Angst. Man versuchte eben möglichst auf Distanz zu bleiben, um eben möglichst weit weg zu sein von der Gefahr. Also es war, aber man spürt auch in diesen Schilderungen, man war wirklich auch ausgeliefert, unglücklich. Gibt übrigens, Entschuldigung, wenn ich jetzt doch noch meine erschütterndste Anekdote aus Wittenberg, das ist dann wieder eine nächste Pestwelle im Jahr 1566 und da steht in den Universitätsakten, dass Dozent so und so steht am Grab seines Sohnes, nachdem er schon 8 Kinder verloren hat, beerdigt er jetzt sein 9., sein letztes Kind. Und du spürst es auch, obwohl es auf Latein, und das ist ja eine sehr sachliche, distanzierende Sprache, also der, der es geschrieben hat, ist erschüttert. Ja, das ist also wie eine ganze Familie ausgelöscht wird. Also, und in dieser ständigen Angst zu leben, wie gesagt, alle 10 Jahre kommt so eine Epidemie hier in Wittenberg an. Es war eine wirklich große Belastung. Und wie du ja andeutest, ohne eine Perspektive der Rettung.
Und es waren ja nicht nur die Menschen, sind ja nicht nur die gestorben, die infiziert waren, sondern ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit Newton und der seinerzeit mit der großen Pest in London. Ja. Wenn ein Haus unter Quarantäne gestellt wurde, dann sind eigentlich alle Familienmitglieder mitgestorben. Die sind, wenn sie sich nicht angesteckt haben, sind sie eben verhungert. Und dann brach ja auch dann bei diesen großen Epidemien komplett die Ordnung zusammen. Das heißt, also unsere Quarantäne, unsere Lockdowns, zehnfach, so schlimm sie auch waren, abgesichert, hatten ja nie sozusagen den Effekt, dass man tatsächlich in der Quarantäne um sein Leben bangen musste.
So ist es. Es gab sogar ganze Dörfer, die abgesperrt wurden, die in Isolation geschickt worden sind. Und da weiß man auch, da ist in einem Dorf wirklich 3/4 der Bevölkerung gestorben. Man hat dann immer wieder Essen an die Stadtmauer gelegt. Das war dann aber auch so geräuchert und dann wurde es mit Essig immer wieder ausgesäubert, diese Luke, wo das Essen reingebracht worden ist. Aber es sind ganze Städte, sind dann damit untergegangen. Also nicht nur einzelne Hausgemeinschaften. Also in der Tat, diese Quarantäne war auch ein grausames Mittel, ja, um die anderen zu schützen.
Und es ist eben nicht Mittelalter, sondern wir sind hier in der frühen Neuzeit.
So ist es.
Und ich finde das nochmal interessant, das hatte ich mir vorher auch nicht so, man muss es sich ja bildlich irgendwie vorstellen, dass also Pest ein Dauerthema ja war. Und natürlich, dass diese aufgespannte religiöse Situation, das Ende ist nahe, das war ja kein Spinnkram, sondern das war ja auch so.
Es ist
also existenziell war es so, jetzt nicht so apokalyptisch, dass die Welt untergeht, aber für die Menschen war die Gefahr, dass es ganz bald einfach zu Ende ist und zwar nicht nur individuell, sondern für die gesamte Familie, das war eine reale Gefahr.
Genau, man hat in der nahen Erwartung des Todes gelebt, das muss man schon auch sagen und es gab natürlich auch, man hat dann natürlich schon auch sich Gedanken gemacht, kann man sich davor schützen, ja, gibt es eigentlich eine Prävention vor der Pandemie und das ist hochspannend. Das ist ja auch eine Eigenheit des Protestantismus. Es gibt 588 Büchlein, Traktate, ausführlichere Bücher, die sich im 16. Jahrhundert mit der Pest auseinandersetzen. Ja? Man hat versucht, also wie kann man sich, also essen, ja, kann ich mich stärken durch ein besonderes Diätetik, also wie man damals sagte, wie kann ich mich darauf einstellen? Und es ist ganz spannend, wahrscheinlich medizinische Vorsorge, medizinische Selbsttherapie, dass überhaupt das Thema Medizin populär geworden ist, ist wahrscheinlich eine Folge der Pest. Man musste sich darauf einstellen, ja, dass es überhaupt so, was für uns heute ja ganz normal ist, medizinische Ratgeber, wir stellen, das ist also eine Literaturgattung.
Genau. Die ordentlich schlafen, Bewegung,
so ist,
ordentliches, was essen
und kann. Das Alkohol entstand im 16. Jahrhundert also als Folge der Pest. Und da gibt es wirklich ein Riesenschrifttum, sodass also quasi medizinisches Wissen ist durch die Pest popularisiert worden.
Wie eben auch dieses in dieser Corona-Pandemie, wo plötzlich nach ein paar Podcast-Hörereien man also flächendeckend ja Virologen hatte, Hobby-Virologen.
Genau.
Ist ja eigentlich eine gute Folge. Ist das eigentlich eine, jetzt komme ich nochmal auf das Protestantismus-Thema, auch etwas besonders Protestantisches? Also die Katholiken hatten die Möglichkeit über ihre Nothelfer, den Rochus und Sebastian und noch viele andere, oder auch Pilgerfahrten, Prozessionen und all solche also rituelle Vollzüge sich zu schützen, jedenfalls den Glauben daran zu haben. Das waren ja den Protestanten versagt. Also hatten sie einerseits eigentlich heißt nur, aber sie hatten das Gottvertrauen oder die Christusliebe. Das war sozusagen das, der Anker, die Gewissheit, auch die Hoffnung auf die Auferstehung, also eben ohne Todes- und Fegefeuerangst, sondern über die Vergebung durch Christus dann wenigstens danach irgendwie nicht in die Hölle zu kommen. Ist es aber auch bei den Protestanten so, weil sie eben nichts zu tun hatten, also nichts rituell zu tun hatten, dass sie dann mehr geschrieben und gelesen haben?
Ja, das ist eine interessante These, die sich, durch den Buchmarkt nachweisen lässt, weil, wie gesagt, diese vielen deutschsprachigen Schriften sind vor allem nach 1520 erschienen, also infolge auch des reformatorischen Medienumbruchs. Und sie sind vor allem auch von Protestanten geschrieben worden. Also es ist schon ein Rationalisierungsschub. Also die Entsakralisierung der Krankheit bedeutet auch eine Rationalisierung des Umgangs mit der Krankheit. Übrigens war es auch ein konfessioneller Streit, wie man mit Pest umgeht. Also wie gesagt, über das Jahr 1527, wo hier wirklich eine große Pest in Sachsen und speziell in Wittenberg herrschte, dann hat ein Leipziger katholischer Kanoniker polemisiert. Also seht mal, diese Wittenberger Protestanten, die hauen doch einfach nur ab. Die haben so wenig Gottvertrauen. Und wenn ich dagegen an die frühen Christen denke, die haben den wahren Glauben gehabt, die haben eben der Gefahr sich ausgesetzt, die haben die Gefahr bestanden. Und diese protestantischen Hasenfüße, die hauen einfach ab. Das ist katholische Polemik. Es sind genauso viele natürlich katholische Kleriker weggegangen, ja. Denn letztendlich war das einzige Heilmittel in diesen Jahrhunderten, war das Weggehen. Also man kennt ja ein bisschen Boccaccio, die Camerone, genau. Das ist letztendlich in Florenz ist Pest, was macht man? Man geht aufs Land, ja, und schützt sich daher. Also es ist schon ein Rationalisierungsschub des Umgangs, gleichzeitig es festigt das natürlich auch die Christusfrömmigkeit, ja, kräutermedizinische Strategien, es gibt obrigkeitliche Strategien des Umgangs, also Hygiene, Distanz, Isolierung, Quarantäne, und es gibt eben rationalen Umgang, also wie kann ich also Prävention, Diätetik, also die Lebensweise, um mich zu schützen. Das ist
ein bisschen habe ich da bei Melanchthon ein bisschen so reingelesen und auch in dem Katalog. Und du hattest ja einen sehr schönen Aufsatz geschrieben über Melanchthons Umgang damit. Ja. Und das fand ich eben interessant, das, was ich davon wahrgenommen habe. Es geht jetzt nicht nur darum, dass jetzt eine theologische Deutung gebracht wird, sondern es gibt, es ist alles durcheinander. Es ist Verschiedenes. Es ist auch von den Theologen formulierte Gesundheitsratschläge. Das, was der Theologe als Wissenschaft verstanden und anerkannt hat oder erkannt hat, das gibt er weiter. Also es gibt ganz praktische Lebensregeln. Ja. Es ist jetzt nicht nur Theologie, aber auch. Es ist auch Verhaltensregeln. Also es ist auch interessant, weil das erinnert mich natürlich so an Debatten, was hat eigentlich die evangelische Kirche jetzt bei der Corona-Geschichte gesagt oder nicht. Also eben, dass man der Wissenschaft vertrauen soll, was immer sie weiß. Dass man sich um Ruhe und Besonnenheit bemüht, also dass man nicht durchdreht und in Panik verfällt, dadurch wird es nicht besser. Auch, dass man der Obrigkeit und den obrigkeitlichen Maßnahmen gehorcht. Das ist alles so EKD-Linie. Na, dass man die Kranken aber auch nicht verlässt, war auch eine Mahnung. Ja. Das fand ich ganz interessant. Das ist so ein protestantischer Habitus, nicht?
Also da ist jetzt, du hast jetzt viel angesprochen gerade.
Das sind so Assoziationen.
Ich sortiere jetzt gerade. Also zum Beispiel, dass man auch eine Pflicht hat, sich rational, sich also medizinischen Regeln auch zu unterwerfen. Also Corona-Leugner hätten kein Verständnis bei Luther und Melanchthon gehabt. Also es gibt richtige Polemiken auch von Luther gegen die eben sich weigern, Arznei zu nehmen, schreibt er dann, und die dann nicht die Städten und andere Personen, die krank sind, meiden, sondern sie zechen und spielen mit ihnen und sie wehren sich eben nicht gegen die Pestilenz. Und dann schreibt er, und so werden sie schuldig am Tod des Nächsten und sind vor Gott Mörder. Und Melanchthon ist da auch nicht viel zimperlicher bei. Also er insistiert auf der Einhaltung ärztlicher Regeln und die das nicht tun, die von ärztlicher Hilfe, so schreibt er, keinen Gebrauch machen wollen, sind Totschläger ihres eigenen Körpers. Also du hast wirklich die Verpflichtung, also jetzt nicht fatalistisch zu warten, bis die Pest um die Ecke kommt, sondern du bist verpflichtet, dich zu schützen. Und indem du dich schützt, schützt du auch die anderen. Also eine Denkfigur, die ja heute und jetzt bei Fragen der Impfgegner oder Impfskeptiker natürlich noch brennender ist. Also die Reformatoren hätten jedenfalls versucht, diese Impfskeptiker zu überzeugen, schütze dich, werde nicht Mörder am eigenen Körper und schütze die anderen, schütze deine Nächsten. Also schon ganz, ganz faszinierend, wie sie damit umgehen.
Und das natürlich noch bei einer Wissenschaft, die wir heute nicht als Wissenschaft anerkennen würden, sondern würden sagen, die wussten tatsächlich nichts. Ja, aber trotzdem natürlich auch durch dieses bildliche Nachdenken und diese Quarantänemaßnahmen, ein bisschen hat man eben dann doch gewusst.
Eben, man hatte schon eine Vorstellung von Ansteckung. Ja? Das war nicht der Fatalismus. Also das war natürlich auch mal eine Zeit, dass man sagt, die Pest kommt, um die bösen Menschen zu strafen.
Das ist auch nicht das Thema, nicht?
Nee, das ist eben nicht. Nee, das wäre zu einfach gedacht. Ja? Nicht, also,
schon in der Reformationszeit ja, nicht
nee,
das Thema.
Nee, das ist, also es wird natürlich schon auch mal bisweilen mit der Moralkeule erzogen. Aber es ist trotzdem ein rationaler Umgang, zum Beispiel bei Luther. Also Luther schreibt 1527, warum man vor dem Sterben, ob man fliehen darf oder nicht fliehen darf. Großes Thema. Ja? Natürlich will man fliehen, wenn die Pest kommt. Aber Luther sagt, wir würden heute in unserer Sprache systemrelevante Berufe sind die Pfarrer, sind die Lehrer und sind die Verwaltungsbeamten und natürlich die Ärzte. Die dürfen nicht fliehen. Die haben die Aufgabe, die anderen dürfen fliehen. Das ist zum Beispiel auch wichtig. Also das ist auch ein rationaler Umgang. Du musst jetzt nicht dich aussetzen.
Du musst nicht Märtyrer werden.
So ist es. Das ist jetzt nicht deine Aufgabe. Und er macht dann auch einen ganz praktikablen Vorschlag. Bis dahin waren ja die Friedhöfe in den Städten. Also immer rund um die Kirche, je näher am Altar du liegst, umso rascher ist die Auferstehung. Nein, also Luther war da sehr rational. Nein, Pestkranke, die haben entsprechende Ausdünstungen, die gefährden die Bevölkerung. Wir müssen die Friedhöfe außerhalb der Stadtmauern legen. Also dass wir überhaupt den Gestus haben, Friedhöfe nach draußen zu verlegen, auf extra Gottesacker, das ist auch eine Folge von Luthers Umgang mit der Gefahr der Pest.
Jetzt gehen wir zum Schluss unseres Gesprächs, also nochmal nach Zürich. Wir haben hier mit diesem Podcast viele Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz. Das läuft über die Website reflab.ch. Und deshalb gehen wir jetzt mal von Wittenberg weg. Wir laden natürlich alle Menschen ein, bis diese Ausstellung zu besuchen.
Bis 20. Februar 2022.
Hier nach Wittenberg ins Lutherhaus. Aber es gibt hier eine sehr schöne Hörstation. Das spielen wir gleich ein zum Schluss, zum Ausgang. Nämlich ein Pestlied, das Zwingli komponiert hat. Zwingli ist 1519 an der Pest erkrankt, schwer erkrankt,
genau.
Gesundet, hat aus dieser Krankheits- und Gesundungserfahrung ein Lied gedichtet. Und ich weiß jetzt nicht, ob das sozusagen ein innerer Initialfunke für seine eigene spätere reformatorische Aktivität gewesen ist. Aber es ist auch interessant, dass die Protestanten jetzt nicht nur trockene Bücher geschrieben haben, sondern eben auch Lieder gedichtet haben.
Luther war ja auch öfters mit der Pest konfrontiert. Er ist ja nie geflohen, also auch wenn die Universität verlagert worden ist, also dreimal aus Wittenberg. Er blieb immer da. So, das ist auch die Theorie übrigens, gibt es auch so ein Genesener war, also sind ja nicht alle an der Pest gestorben, also es gab eine einfache Pest, haben die Hälfte überlebt, Beulenpest nur 10%. Also vielleicht waren Luther und Zwingli da ein Paar, ja, in der Auseinandersetzung, in der wirklich auch Erfahrung von Todes, also es gibt auch Beschreibungen von Luther, wie er auch krank war, gerade auch in diesem Jahr 1527. Und also er hat kein Pestlied komponiert, aber er hätte sicherlich gern mitgesungen bei Zwingli.
Ich hoffe, wir werden das hören. Der Text ist nicht so ganz leicht zu verstehen. Also ich muss das, ich habe so ein bisschen versucht, mich hineinzufinden. Es ist im Grunde jetzt gar nicht so, eher so individuell gedichtet, sondern es beschreibt eine Situation der Todesangst und der Errettung durch Gott. Ohne heilige, auch 1519, ohne heiligen Anrufung und irgendwas, sondern ein Nacktwerden vor Gott und ein sich hinwerfen und hoffen auf seine Gnade und die Errettung durch ihn.
Das hätten sicherlich alle Reformatoren so unterschrieben. Also so wichtig der rationale Umgang mit der Pandemie ist, so wichtig es ist, sich zu schützen, so wichtig es ist, obrigkeitliche Regelungen einzuhalten. Letztendlich ist Christus die einzige Rettung.
Lieber Stefan Rhein, vielen herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch hier im Archiv von Wittenberg.
Ich habe gern darüber erzählt. Hoffentlich haben die Zuhörer auch gemerkt, das ist auch ein Thema, was eigentlich loslässt. Ja, es ist ja eigentlich nicht nur ein Kopfthema, wenn man sich hinter den vielen Namen, die gestorben sind, auch die Schicksale vorstellt. Dann ist es doch auch eine existenzielle Erfahrung. Also Pest, so ist ja der Ausstellungstitel, verändert die Welt. Sie hat auch die Menschen verändert.
Jetzt hören wir Zwinglis Pestlied von 1519 und dann in 2 Wochen zu einem anderen Thema mit einem anderen Gast wieder.